Wir befinden uns immer noch im 13. und letzten Kapitel des Hebräerbriefes. Und wie wir schon die letzten beiden Malen gesehen haben, wird das 13. Kapitel auch die christliche Ethik genannt. Was ist christliche Ethik? Christliche Ethik ist, wie wir leben sollen, wie wir Gott wohlgefällig dienen. Und wenn wir aufmerksam waren, dann haben wir festgestellt, dass der Schreiber in den ersten 10 Kapiteln erklärt, auf eine ganz besondere Art und Weise, aus verschiedenen Perspektiven, erklärt er und beschreibt er die Person und das Werk Jesu Christi. Ganze 10 Kapitel sind der Person Jesu Christi, dem wahren Hohepriester des neuen Bundes, gewidmet. Und dann die letzten 3 Kapitel, das 11., das 12. und das 13. Kapitel, beschreibt der Schreiber das Leben im Glauben eines Christen. Was können wir aus dieser Struktur herausnehmen? Was können wir da sehen? Ich bin überzeugt davon, dass es eine Botschaft für uns ist. Ganze 10 Kapitel sollen uns sagen, dass es sich im Glaubensleben eines Christen, im Zentrum des Glaubens, um die Person Jesu Christi und sein Werk handeln soll. Mit anderen Worten, der Dienst an Gott hat nur dann einen Wert, wenn im Zentrum Jesus Christus und sein Werk steht. Wenn das Evangelium unser Denken und Handeln durchdringt. Dazu aus Hebräer Kapitel 12, 2 Verse 28 und 29. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das unerschütterliche Reich, das wir empfangen haben, das ist Gottes Reich im Zentrum, der Mittler, der Hohepriester Jesus Christus. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Der Anspruch eines christlichen Lebens ist nicht danach zu fragen, was darf ich und was darf ich nicht tun, sondern danach zu fragen, wie kann ich Gott am wohlgefälligsten dienen? Der Anspruch eines Christen ist nicht, was soll ich nicht tun, damit ich nicht in die Hölle komme, sondern was soll ich tun, um Gottes Namen alle Ehre zu bereiten? Und wir schauen uns heute ein weiteres Element an des Evangeliums, das absolut notwendig ist, um Gott richtig zu dienen. Es ist Gott nicht egal, wie wir ihm dienen. Und es sollte uns nicht egal sein, wie wir ihm dienen. Wir können am Ziel vorbei dienen. Aber der Autor ruft uns auf, dass wir Gott wohlgefällig dienen. Und Gott hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie wir ihm dienen sollen. Und das Thema heißt heute der Dienst am Evangelium. Wir werden heute den weiteren Abschnitt betrachten, Hebräer Kapitel 13, die Verse 10 und folgende. Wir beginnen mit dem 10. und dem 11. Vers. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Ich muss zugeben, es ist kein einfacher Abschnitt, der jetzt folgen wird. Und die Frage ist, was ist das für ein Altar, von dem hier die Rede ist? Wir lesen immer von einem Lamm, von dem perfekten Opferlamm. Aber jetzt handelt es hier von einem Altar. Und wir haben in den Kapiteln zuvor gesehen, dass der Tempel mit seinem Opfersystem und dem levitischen Priestertum nur ein Schatten von dem Original ist. Und das ist jetzt der Vergangenheit angehört. Die Rede war von dem alten Bund und jetzt sind wir im neuen Bund und jetzt gelten andere Prinzipien. Aber wenn der Tempel ein Schatten war und wenn der Priesterdienst ein Schatten ist, dann muss der Altar des Tempels auch ein Schatten von einem Original sein. Und die Bibel macht kein Geheimnis daraus. Der Altar, der uns hier beschrieben wird, das werden wir später noch in den weiteren Versen feststellen, das ist das Kreuz Jesu Christi. Der Opferaltar, von dem hier gesprochen wird, ist der Altar, ist das Kreuz Jesu Christi. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Und was sagt dieser Satz aus? Was bedeutet das? Auf unserem Altar, das Kreuz, wurde das Opfer schon gebracht. Wir müssen kein Opfer mehr bringen. Wir können nur noch davon profitieren. Und was heißt es für die anderen? Deshalb haben die, die noch immer dem alten Bund, noch immer dem Gesetz mit dem Opfersystem dienen, kein Anrecht auf den Dienst an diesem Altar, dem wir dienen. Sie bekommen von diesem Opfer nichts ab. Hier wird eine deutliche Grenze, eine deutliche Linie gezogen. Dort kann es keine Vermischung geben. Und der erste Punkt, den wir heute anschauen werden, heißt, wir dienen dem Gekreuzigten. Wir dienen keinem anderen außer dem Gekreuzigten. Und Paulus sagt oder schreibt an die Korinther, 1. Korinther Kapitel 1, 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir, mit anderen Worten, dienen wir Christus dem Gekreuzigten. Nein, wir opfern keine Tiere mehr und wir haben auch keinen Altar. Aber wir stehen in den Diensten des Gekreuzigten. Und der Altar ist das Kreuz, auf dem Christus gekreuzigt wurde. Und das Wunderbare ist, dass wir nicht immer wieder opfern müssen. Wir müssen nicht immer wieder neue Tiere opfern, denn das Opfer wurde bereits schon gebracht. Christus, das wahre und einzige Opferlamm. Und damit haben wir ein Altar, an dem wir dienen. Wir dienen Christus, dem Gekreuzigten. Und alle Punkte, die christliche Ethik, so wie wir sie nennen, im 13. Kapitel, wie wir bereits gesehen haben, sind der wohlgefällige Dienst für Gott am Kreuz des Gekreuzigten. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde und Familien? Wenn wir Christus dienen, dann können wir keine Gemeinschaft mit denen haben, die Christus ablehnen. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 6, 14 bis 18, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit einem Götzenbild, mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. In dem Gekreuzigten haben wir alles, was wir brauchen, um zufrieden zu sein. Der Altar, dem wir dienen, gibt uns alles, was uns absolute Zufriedenheit gibt. Wie komme ich darauf? Der 10. Vers, so haben wir gelesen, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Wir können das aber auch anders betonen. Wir können sagen, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Und daran klingt der Triumph. Wir haben einen Altar. Wir müssen uns folgendes Bild vorstellen. Ich möchte noch einmal erinnern an den Hintergrund. Die Gemeinde wird bedrängt, sie wird verfolgt von den eigenen Landsleuten, von sogenannten Judaisten oder auch Gesetzeslehrer. Wir können uns sehr gut vorstellen, wie die, die dem Tempel dienten, im Tempel dienten, die dem am Altar dienten, jetzt den Gläubigen, an Jesus Gläubigen vorwarfen und sagten, schaut mal, wir dienen Gott, wir haben einen Tempel, wir haben das Allerheiligste, wir haben einen Altar und was habt ihr? Es war im früheren Orient völlig selbstverständlich, dass wenn man einen Gott anbetete, dass man ihm auch opferte. Und so gab es unterschiedliche Tempel und unterschiedliche Altäre. Und überall opferte man den Gott, den man anbetete. Und ihr? Was hatten die Christen? Sie versammelten sich seit einiger Zeit in irgendwelchen Häusern, vielleicht auch bescheidenen Häusern, nicht im prächtigen Tempel, ohne Opferaltar. Aber der Autor drückt es hier sehr gut aus und er hebt es hervor. Wir haben ein Altar. In dem Gekreuzigten haben wir alles, was wir brauchen. Mit anderen Worten, es sollte nichts geben, das uns mehr Freude bereitet, als zu wissen, ich habe Christus, den Gekreuzigten. Das klingt alles schön und gut. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass die Freude an Christus nichts zu ersetzen hat oder durch nichts zu ersetzen ist? Und Paulus, er sagt folgendermaßen, er schreibt an die Philipper, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollständig oder schon vollendet bin. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob ich es jemals begreifen werde. Das, was Christus für mich getan hat, das, was mit mir geschehen ist, das, wozu ich berufen bin. Ich weiß nicht, ob ich es mit meinem Verstand jemals begreifen werde, aber, und jetzt kommt das Entscheidende, ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge. Warum? Weil ich von Christus ergriffen worden bin. Das Entscheidende im Leben von Paulus war nicht in erster Linie, ich kann es zu 100% begreifen oder ich kann es vollkommen erfassen, was Christus da mit mir gemacht hat. Aber für Paulus war ein Prinzip klar. Ich bin von Christus ergriffen. Und ob ich jemals vollkommen verstehen werde, was dort mit mir geschehen ist oder nicht, meine Aufgabe ist, Christus nachzujagen. So haben wir gesehen, erstens, wir dienen dem Gekreuzigten. Wir kommen zum weiteren Punkt. Zweitens, wir werden geheiligt vom Gekreuzigten. Und dazu die Verse 11 bis 12. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Und hiermit zeigt der Autor, dass sich mit dem Tod Jesu außerhalb der Stadtmauer eine Prophetie erfüllt, die bereits im Alten Testament durch ein Opfer angekündigt wird. Und wir lesen aus 3. Mose Kapitel 3, 27 bis 28. Hier wird uns dieses Opfer beschrieben, das das Opfer Jesu bereits schon im Alten Testament prophetisch ankündigt. 3. Mose Kapitel 3, 27 bis 28. Und den Stier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen, nach draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen. Ich lese zusätzlich noch den Vers 30 im gleichen Kapitel. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Hier geht es um den großen Versöhnungstag, den das ganze Volk einmal im Jahr gefeiert hat. Und an diesem Versöhnungstag wurde ein Opfer für die Schuld des ganzen Volkes gebracht. Das Blut wurde an den Altar gesprengt, aber die Tiere wurden nicht auf dem Altar verbrannt, sondern sie wurden außerhalb des Tores verbrannt. Bei diesem alttestamentlichen Opfer wurde das Opfer von dem Hohepriestern gebracht. Das heißt, der Hohepriester, er nahm dieses Tier, es wurde getötet, er brachte es wurde, man sagt auch, es wurde geschächtet, das Blut floss heraus und dieses Blut wurde ins Allerheiligste getragen. aber das Tier selbst, es wurde verbrannt. Bei der Kreuzigung auf Golgatha wurde nicht ein Tier geopfert, sondern der wahre Hohepriester, Jesus Christus, hat sich selbst zum Opfer hingegeben. Außerhalb des Tores, außerhalb des Tempels, nicht auf dem Altar, im Tempel. Und nicht nur das. Im alttestamentlichen Opfer musste der Hohepriester sich reinigen, ehe er zurückkehrte. Das haben wir gerade gelesen. Am Kreuz auf Golgatha reinigte das wahre Opferlamm alle, die daran glaubten. Und darin liegt die Kraft des Evangeliums. Das ist die Stärke des Evangeliums. Nicht wir müssen opfern und nicht wir müssen uns reinigen, sondern Christus hat sich geopfert und er reinigt alle, die daran glauben. Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 3, 21 bis 25. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Die Opfer des Alten Testaments hatten ihre Wirkung nur mit Blick auf das Opfer Jesu Christi. Ohne Blick auf das Opfer Jesu Christi hätten alle Opfer des Alten Testaments keine Gültigkeit, keinen Wert, keine Bedeutung gehabt. Und zu Recht ruft der Schreiber aus, wir haben ein Opferaltar und damit haben wir alles. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns alle konkret? Ist das nur schön zu lesen und gut zu verstehen? Erstens, wir haben gesagt, uns werden die Sünden vergeben. Du darfst wissen, dass das Blut Jesu Christi deine und meine Sünden vergibt. Zweitens, Gott nimmt uns in seine Familie, in sein Reich auf. Wir dürfen die Rechte, wir dürfen die Privilegien Gottes genießen. Was heißt das konkret? Wir dürfen Gott dienen. Und das ist jetzt nicht, wir müssen Gott dienen, sondern es ist ein Vorrecht, ein Privileg, Gott zu dienen. Wir dürfen Gewissheit haben, dass Gott immer zu seinen Versprechen steht. Das, was er dir verheißen und versprochen hat, dazu steht er, weil er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Er versorgt uns, er beschützt uns, er leidet mit uns und er trägt uns. Und das Beste, er hat den Himmel für uns geöffnet. Er gibt uns ewiges Leben. Das alles kann man nicht kaufen, nicht verdienen und auch nicht erarbeiten. Man bekommt es nur aus Gnade, nicht durch Verdienst. Wir haben erstens gesehen, wir dienen dem Gekreuzigten. Wir haben gerade gesehen, wir werden geheiligt durch den Gekreuzigten. Und wir kommen zum dritten Punkt, wir leiden für den Gekreuzigten. Und wir lesen folgenden Abschnitt weiter, die Verse 13 und 14. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Eine Sache, die wir wissen müssen. Christ sein und für Christus zu leiden, geht immer Hand in Hand einher. Warum? Weil das Evangelium nicht vereinbar ist mit den Werten dieser Welt. Das Evangelium kann nicht von der Welt anerkannt werden, weil das Evangelium auf ganz anderen Werten basiert als diese Welt, als das Denken und das Verständnis der Menschen, als der Geist dieser Welt. Als Christ wirst du nicht anerkannt, weil Christus nicht anerkannt wurde. Und am besten beschreibt es der Evangelist Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 1, 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was war das Problem? Jesus kam und wenn wir durch die Evangelien gehen, werden wir sehen, er kam und alles, was er tat, war zum Wohle der Menschen. Es gab nichts, wofür er hätte bestraft werden können. Alles, was er tat, war, den Menschen zu dienen. Und dennoch haben sie ihn gekreuzigt. Warum? Weil die Werte Gottes nicht zu der Weisheit dieser Welt passt. Und deshalb schreibt Paulus an die Korinther, Kapitel 1, 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Zwischen Denken und Handeln von echten Christusnachfolgern und dieser Welt wird es immer eine sichtbare Grenze geben. Das ist das, was wir im 10. Vers gelesen haben. Die, die dem Altar dienen, können nicht gleichzeitig mit uns an dem Opferaltar Jesu Christi dienen. Das geht nicht, es ist unmöglich. Hier ist eine deutliche Grenze gezogen, weil beides, jetzt übertragen wir das auf unsere Zeit, auf unsere Welt, beides auf unterschiedlichen Werten, unterschiedlichen Weltanschauungen basiert. Das, was in Gottes Augen hoch ist, ist in den Augen dieser Welt ganz tief. Ein aktuelles Beispiel. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Dozentin. Sie arbeitet bei uns an der Universität im Bereich der Genderforschung. Und ich habe sie konkret dazu gefragt, was ist der Hintergrund und was ist das Ziel der Genderforschung, der Geschlechterneutralität, der Geschlechterverwischung und alles, was da mit hinzukommt. Und sie sagte mir ganz offen, das Ziel der Genderforschung ist, die Normen und Werte unserer Gesellschaft zu dekonstruieren. Und die Begründung war, weil unsere Gesellschaft geprägt ist von christlichen Werten. Das war eine sehr, sehr schockierende Aussage für mich. Aber das ist das Denken, das ist das Handeln und das ist der Geist der Welt, der wir heute leben. Es passt nicht zur modernen Weltanschauung, von christlichen Werten geprägt zu sein. Und deshalb wird ein Christ immer verachtet werden von dieser Welt, weil seine Werte nicht von dieser Welt stammen. Unsere Werte kommen aus einer anderen Welt, aus einem anderen Reich, aus dem Reich Gottes. Christen werden niemals in dieser Welt anerkannt und akzeptiert werden. Sie werden abgestempelt, mittelalterlich und weltfremd bezeichnet und so weiter. Die Welt gründet auf ihren eigenen Gerechtigkeiten. Das Evangelium gründet auf der Gerechtigkeit Jesu Christi. Diese Welt gründet auf ihren eigenen Werten und Normen. Das Evangelium gründet auf den Werten Jesu Christi. Und deshalb haben die Pharisäer nicht verstanden, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war und sie haben nicht verstanden, dass er sich nicht ihnen zugeschrieben hat, dass er nicht einer von ihnen wurde. Und deshalb hat Pilatus nicht verstanden, warum Jesus, als er angeklagt wird, schweigt. Und deshalb haben die Jünger auch nicht verstanden, warum Jesus sich nicht verteidigt. Und deshalb haben die römischen Soldaten auch gelacht und gespottet. Und der Autor ruft dazu auf, hinauszugehen und die Schmach Christi zu tragen. Und im 14. Vers begründet er, warum wir hinausgehen sollen. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, denn, und jetzt kommt die Begründung, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist nicht der Aufruf, wie viele es vielleicht verstehen, sich in dieser Welt abzusondern, sich zu isolieren, irgendwie irgendwas Eigenes zu gründen, vielleicht so eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft, sondern hier werden wir dazu aufgefordert, eine andere Einstellung zu haben, unabhängig von dem Ort und der Zeit, egal wo wir gerade wohnen. Diese Einstellung beinhaltet zwei Elemente. Alles Menschliche vergeht und alles Göttliche besteht. Und das haben wir in dem Lied vorher gesungen. Und für uns bedeutet es, dass nur Gottes Wille ewigen Bestand hat. Über Mose lesen wir Folgendes. Hebräer Kapitel 11, 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Wir werden jeden Tag von den Privilegien, von den Angeboten dieser Welt umringt. Jeden Tag werden wir davon beeinflusst. Und wir sind auch beeinflussbar. Wir sind anfällig, weil wir Menschen sind. Und deshalb gibt es nur einen Schutz, immer wieder danach zu fragen, was ewigen Bestand hat, und danach die Prioritäten zu setzen. Und wir müssen lernen, wie Moses tat, die Perspektive des Himmels einzunehmen. Denn er schaute auf die Belohnung. Er schaute nicht auf das Hier und Jetzt, nicht auf das Materielle, nicht auf die Privilegien, die er bekommen hätte, wenn er am Königshof geblieben wäre, sondern er schaute aus einer himmlischen Perspektive auf das, was kommen wird. Und Jesus sagte immer wieder, ich bin nicht gekommen, um meinen, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Wir haben erstens gesehen, wir dienen dem Gekreuzigten. Zweitens, wir werden geheiligt durch den Gekreuzigten. Und wir haben gerade gesehen, wir leiden für den Gekreuzigten. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen. Wir bringen Gott Dankopfer. Wenn du vom Himmel berührt worden bist und wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben erfahren hast und weißt, was es heißt, dass Jesus Christus dir deine Sünden genommen hat, die deine Sünden vergeben hat, dich reingewaschen hat, dir die Augen geöffnet hat, dann bekommst du auch einen anderen Blick für die Dinge dieser Zeit. Du bekommst einen anderen Blick für die Menschen um dich herum, für die Gesellschaft, in der du lebst. Wir bekommen ein anderes Verständnis für das, was wirklich entscheidend ist. Warum? Weil wir den Blick des Himmels haben. Und das ist das, was der Autor in den nächsten Versen beschreibt. Vers 15, Vers 16 und Vers 17. Durch ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Das ist der Sinn des christlichen Lebens, mit himmlischen Werten zu leben. Und das sind ganz andere Werte, wie wir gesehen haben, als die Werte dieser Welt. Das bedeutet, dass ein Leben nach göttlichen Maßstäben ein Leben des beständigen Opferns ist. Nun gibt es viele Christen, die denken, na, Opfern ist eine Sache des Alten Testaments. Nein, Opfern ist auch eine Sache des Neuen Testaments. Natürlich ist die Art und Weise anders geworden, aber Gott sieht das Opfer genauso wohlgefällig wie damals auch. Nur sind es natürlich ganz andere Prinzipien. Hier sehen wir etwas, was wir unter dem Punkt oder was ich unter dem Punkt beschrieben habe, Gott ein Dankopfer bringen. Es ist kein Sündopfer, kein Sühnopfer, das wurde bereits gebracht. Es ist auch kein Brandopfer, sondern es ist ein Dankopfer. Durch ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. So, was ist das für ein Opfer? Dieses Opfer richtet sich nicht an unsere Mitmenschen. Also wir sind unseren Mitmenschen nicht irgendwas schuld. Es kann sein, dass jemand von uns das verlangt. Die Menschen möchten uns irgendwie sehen. Sie haben bestimmte Vorstellungen, wie wir uns verhalten, wie wir dienen sollten, wie wir unser christliches Leben, unsere Normen und Werte bestimmen sollten. Aber hier geht es nicht darum, sondern hier geht es darum, dass wir Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Nicht an Menschen, nicht an die Gemeinde, nicht an sonst irgendjemanden, sondern es ist ein persönliches Opfer an Gott. Dieses Opfer ist ein persönlicher Dank an Gott für seine Gnade in deinem Leben. Und es drückt Dank für die persönliche Beziehung aus, die Gott zu uns hat. Dank für alle Segnungen, die wir jeden Tag von ihm empfangen. Wir lesen im Psalm 51, 17 bis 19. Herr, das ist hier ganz persönlich, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer. Sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Ein Opfer, das vor Gott wohlgefällig ist, kommt aus einem absolut ergebenen Herzen. Und wir sagen von ganzem Herzen. Ein wohlgefälliges Opfer ist ein Opfer, das aus einem Herzen kommt, das erfüllt ist mit Dank für Gott. Menschen, die erfüllt sind mit dem Dank an Gott, werden auch aus Dankbarkeit anderen Menschen dienen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Die nächsten Verse, da werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Das wird dann der nächste Kontext erschließen. Ich möchte nur kurz zusammenfassen hier über dieses Thema. Hätte man jetzt viel mehr sagen können. Ich werde an dieser Thema hier, an diesem Punkt schließen. Ich möchte nur kurz zusammenfassen. Wir haben erstens gesehen, wir dienen dem Gekreuzigten. Und wir können nicht gemeinsam mit den Ungläubigen, denen, die Christus ablehnen, dienen. Das geht nicht. Es wird eine deutliche Grenze gezogen. Wir haben einen Altar und die, die einem anderen Altar dienen, können nicht mit uns gemeinsam diesem Altar dienen. Warum? Sie opfern immer noch. Aber auf unserem Altar wurde das Opfer bereits gebracht. Und es muss nicht immer und immer wieder geopfert werden. Denn Christus hat sich geopfert für unsere Sünden und ist das einzig wahre Opfer, ein für allemal. Zweitens haben wir gesehen, wir werden geheiligt durch den Gekreuzigten. Wir sind errettet worden durch sein Blut. Die ganzen Verheißungen gründen alle in diesem Opferaltar. Wir haben alles, was wir brauchen, um absolut zufrieden zu sein, allein in dem Opfer des Gekreuzigten. Wir haben drittens gesehen, wir leiden für den Gekreuzigten. Christus wurde verachtet, verspottet, weil seine Werte nicht den Werten, nicht den Maßstäben dieser Welt entsprachen. Und wenn du ein Christ bist und Gott wohlgefällig dienst, wirst auch du verachtet, nicht akzeptiert, weil deine Werte himmlische Werte sind und nicht Werte dieser Welt. Und wir haben zuletzt gesehen, wir bringen Gott ein Dankopfer. Es ist ein persönliches Opfer an Gott. Aus Dankbarkeit für das, was er für dich getan hat. Das kann nicht in einer Gruppe geschehen, weil wir nicht als Gruppe oder als ganze Familie oder als ganze Verwandtschaft gerettet werden, sondern jeder persönlich ist gefragt. Und jeder persönlich bringt den Dank Gott. Wir bringen Gott Dankopfer. Und ein dankbares Herz Gott gegenüber wird sich auch in Beziehungen zu den Mitmenschen zeigen, so wie wir gelesen haben. Und wir werden wohltun und mitteilen. Und wir werden es nicht vergessen, denn es ist ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Und ich wünsche, dass wir zusammen aufstehen und Gott danken für das, was er getan hat, für den Gekreuzigten.